Wir haben letztes Mal den Auftritt von König Saul gesehen, seinen ersten großen Auftritt, wo er mit den Armeen von Israel die Stadt Jabesch in Gilead befreit hat. Und wir haben den Abtritt von Samuel gesehen im Wesentlichen, dem letzten großen Propheten oder letzten Richter, den ersten großen Propheten eigentlich. Heute werden wir besonders die Person von Saul noch ein bisschen näher sehen. Und wir werden sehen, obwohl er einen guten Anfang hatte und obwohl er ein Mann war, der wahnsinnig viel Potenzial hatte, wie wir gesehen haben, dass der Geist Gottes auf ihn kam, dass er wirklich zugerüstet war und dass er einen guten Beginn hatte, werden wir jetzt doch sehen, dass er einige Fehler hatte in seiner Persönlichkeit und dass sein Herz nicht ganz richtig beim Herrn war. Und das ist schade und das ist eine Herausforderung für uns. Denn wenn wir die Bibel lesen, dann vergleicht Paulus unser christliches Leben nicht als einen Sprint, wo wir toll anfangen, sondern eher als einen Marathonlauf. Es ist nicht wichtig, dass wir nur gut starten, sondern dass wir den Lauf auch gut vollenden, so wie Paulus das schreiben konnte am Ende seines Lebens, an Timotheus, wo er schreiben konnte, ich habe meinen Lauf vollendet. Und jetzt wartet auf mich Gottes Herrlichkeit. Ich bin treu geblieben bis zuletzt. Wir lesen im Vers 1 im Kapitel 13, Saul war so und so viele Jahre alt. Weiß man nicht mehr genau, wie alt der Text hier. Ein bisschen undeutlich. Als er König wurde und er regierte 2 Jahre über Israel. Und Saul erwählte sich aus Israel 3000 Mann. 2000 waren bei Saul zu Michmas auf dem Gebirge von Bethel und 1000 waren bei Jonathan in Gibeah in Benjamin. Den Rest des Volkes aber entließ er einen jeden in sein Zelt. Also wir haben jetzt hier die erste Berufsarmee, können wir sagen, in Israel. Bis dahin wurden die Israeliten nur zusammengerufen zum Krieg, wenn es eine Bedrohung gab. Jetzt etabliert der König Saul die erste stehende Armee. Ist noch immer nicht sehr groß, 3000 Mann, 2000 bei Saul und 1000 bei seinem Sohn Jonathan, der uns hier zum ersten Mal vorgestellt wird. Jonathan ist ein wunderbarer Mann in der Bibel, ein wunderbares Vorbild. Hatte ein Herz so wie David, ein Herz nach Gott. David war bekannt als der Mann nach dem Herzen Gottes und Jonathan ist ihm sehr ähnlich. Es ist kein Wunder, dass die beiden sehr enge Freunde wie Brüder geworden sind. Vers 3, und Jonathan schlug den Wachtposten der Philister, der in Gibeah war. Die Philister, wenn ihr euch noch daran erinnert, dieses Volk, was ja im heutigen Gazastreifen ungefähr gewohnt hat, das war das Volk, was damals die Region beherrscht hat. Die hatten überlegene Waffen aus Griechenland, es war ein Seefahrervolk, haben neue Waffentechnik sozusagen importiert und die haben zu dem Zeitpunkt Israel beherrscht. Auch weil Gott es zugelassen hat, wenn sie nur treu waren. Und es sieht so aus, als hätten die Philister in ganz Israel so Wachtposten, so Militärstützpunkte, Army Bases, würden wir heute vielleicht sagen, etabliert. Und Jonathan, der Sohn von Saul, der nimmt hier so einen Wachtposten ein und besiegt ihn. Also mischt eine Armeebasis auf hier von den Philistern, worüber die sich natürlich nicht freuen. Er beginnt hier eigentlich den Befreiungskampf, den Befreiungskrieg der Israeliten gegen die Philister. Wird einige Jahre dauern, König David wird dann erst derjenige sein, der die Philister letztendlich besiegt und wo Israel dann zur Weltmacht wird oder zumindest zur regionalen Macht wird in diesem Gebiet. Und Jonathan schlug den Wachtposten der Philister, der in Gibeah war, wurde übrigens ausgegraben, diese Festung bei Gibeah, die wurde gefunden. Also die Archäologie bestätigt wieder einmal das, was uns die Bibel sagt, die Wahrheit von Gottes Wort. Und die Philister hörten es und Saul ließ im ganzen Land ins Horn stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören. König ruft jetzt die wehrfähigen Männer zusammen. Und ganz Israel hörte es und sagte, Saul hat den Wachtposten der Philister geschlagen und auch Israel hat sich bei den Philistern stinkend gemacht. Da Da wurde das Volk hinter Saul her nach Gilgal zusammengerufen. Hat nicht ganz gestimmt. Na, eigentlich war Jonathan derjenige, der die Philister geschlagen hat. Aber es sieht so aus, dass Saul das für sich beansprucht. Das ist so ein Problem, was wir sehen in seinem Leben. Saul war ein Mann, dem es wichtiger war, was die Menschen von ihm denken, als was Gott von ihm denkt. Und er ist derjenige, der hier ins Horn stößt und in die Tröte blast und sich rühmt mit den Taten von anderen, von seinem Sohn. Das werden wir noch öfter sehen im Leben von Saul. Er hatte hier wirklich ein Problem. Und das ist nie gut in unserem Leben. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem, der stolz sein will. Aber er gibt dem Demütigen Gnade. Saul hier ist nicht demütig. Er ist einer, der sagt, hey, ich habe es getan, obwohl er es nicht getan hat und er will, dass es alle wissen. Jesus hat gesagt, wenn ihr Almosen gebt, dann tut es im Verborgenen und nicht an der Straßenecke. Lasst nicht die Tröte blasen. Hey Leute, guckt, was ich hier tue. Wenn ihr betet, dann betet in eurem Kämmerlein, nicht mitten auf der Straße, so um Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Saul war so ein Mann. Das ist so ein Problem in seinem Charakter. Und da wurde das Volk hinter Saul her nach Gilgal zusammengerufen. Auch die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen oder andere Übersetzungen sagen 3.000 Wagen, das ist wahrscheinlicher. Und 6.000 Gespanne und Fußvolk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Und sie zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet Aven. Also eine riesen Heeresmacht der Philister hier, die waren waffentechnisch überlegen, die Streitwagen damals waren sowas wie die Panzer heute. Eine riesige Armee mit Fußvolk, so viel wie Sand am Meer ist. Und hier ist der Saul und der Jonathan mit, ich weiß nicht genau wie vielen, ein bisschen mehr als 3.000 wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall völlig unterlegen. Als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, das muss bequem gewesen sein, in Felsen, in Gewölben und Zisternen. Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead, also auf die östliche Jordanseite. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Saul hat ein Problem. Sind völlig unterlegen, sind bedroht hier von der regionalen Macht, damals zumindest mit überlegener Waffentechnik, und seine Leute kriegen Schiss und fangen an davon zu laufen. Manche über den Jordan, die anderen verkriechen sich irgendwo und selbst die paar Leute, die noch bei ihm bleiben, wir werden sehen, 600 Mann, die haben die Hosen voll. Die haben Angst. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Also der Prophet Samuel wollte offensichtlich opfern für das Volk und Gott suchen gemeinsam mit dem Volk. Und er hat Saul gesagt, warte 7 Tage auf mich, dann komme ich. Und Samuel kommt nicht. Unangenehme Situation für Saul. Er ruft die Leute zusammen, blast groß in die Tröte. Die Leute kriegen Angst, fangen an davon zu laufen. Die Leute, die bei ihm sind, haben Angst. Der geistliche Leiter Israel, Samuel, ist scheinbar spät. Und das Volk fing an, von dort oben auseinanderzulaufen. Es laufen ihm noch die letzten Leute weg. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Es war nicht erlaubt. Priester durfte opfern, aber nicht der König. Saul bekommt hier die Panik. Sie sind bedrängt, die Leute laufen ihm davon. Er denkt sich, wenn ich jetzt etwas unternehme, dann bleiben überhaupt keine Soldaten mehr bei mir über. Und er kriegt die Panik und er sündigt. Tut dumme Dinge. Ist oft auch eine Versuchung in unserem Leben. Weil Gott macht das oft, oder? Dass er in der letzten Minute seine Verheißung erfüllt. oder dass er in der letzten Minute eingreift. Ich kann mich erinnern, als ich hier nach Deutschland gezogen bin mit ein paar Ersparnissen. Ich wusste nicht genau, wie es werden wird, wie Gott versorgen wird. Ich habe gedacht, ich suche mir einen Nebenjob und es klappt dann schon irgendwie und hat halt nicht geklappt. Ich habe über 100 Bewerbungen geschrieben und mit den Ersparnissen ging es runter, 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 bis ich wirklich so gut wie bankrott war. Und ich wirklich nur zum Herrn ausschreien konnte und sagen konnte, Gott, wenn du mich jetzt nicht versorgst, dann gehe ich wieder heim. Und dann hat Gott versorgt mit einem Nebenjob und anderen Dingen. Aber Gott tut das oft in unserem Leben. Er prüft uns. Und es ist nicht eine Prüfung, um uns fertig zu machen, es ist eine Prüfung, um uns stärker zu machen. Dass wir unser eigenes Herz sehen und sehen, wie schwach wir sind. Und dass wir zu ihm ausschreien. Und dann, wenn wir erfahren, dass er treu ist und dass er versorgt und dass er zu seinen Verheißungen steht, das stärkt dann unseren Glauben. Und wir lernen mehr Vertrauen und mehr Geduld. Und das nächste Mal, wenn wir warten müssen auf eine Verheißung, können wir mit ein bisschen mehr Zuversicht da durchgehen. Aber oft ist es, wenn wir die Panik kriegen, wenn wir nicht auf den Herrn vertrauen, wenn wir nicht in ihm ruhen, sondern irgendwie die Panik kriegen und dann aus eigener Kraft, aus menschlichen Denken anfangen, irgendwas panisch zu tun und selbst zu retten oder selbst die Dinge in die Hand zu nehmen. Tun wir oft dumme Dinge. So wie der Saul hier, das war die Situation, in der er war. Und es war eine sehr unangenehme Situation, das können wir schon zugeben. Aber so ist auch oft in unserem Leben. Wenn wir den Eindruck haben, Gott kommt zu spät, aber jetzt muss ich es in die eigene Hand nehmen. Mann, ich habe zwar die Verheißung, dass Gott mir eine Ehefrau schenken wird oder einen Ehemann schenken wird und nach Gottes Wort soll das nur jemand sein, der Jesus lieb hat. Aber Mann, jetzt bin ich schon so ein alter Sack und ich warte schon so lange, ich habe keinen Bock mehr, ich nehme es in die eigene Hand. Ich gehe jetzt raus und suche mir irgendeine. Egal, ob sie Jesus lieb hat oder nicht. Viele sind so schon zu Fall gekommen und haben Mist gebaut. Und Saul wird sehr hohen Preis bezahlen für seinen Ungehorsam hier. Es kostet ihm. Es kostet auch uns, wenn wir aus eigener Kraft schaffen, wenn wir, biblisch gesprochen, im Fleisch wandeln, wenn wir ungehorsam sind. Und seht ihr, Opfer, das Brandopfer, was er nicht tun durfte. Und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Seht ihr, hätte ein paar Minuten mehr gewartet. Das ist eine gute Lektion für unser Leben. Lass uns dem Herrn vertrauen, lass uns auf ihn harren, wie die Bibel das sagt. Und das Wort harren ist ein interessantes Wort in der Bibel. Das ist nicht einfach euch wart halt und das Harren ist ein aktives Warten, ein vertrauensvolles Warten auf dem Herrn. Mit dieser Zuversicht, ja, er wird eingreifen. Ich halte an ihm fest. Hätte nur ein bisschen länger gewartet. Leute, es ist immer zu früh in unserem Leben zu sündigen. Da ist nie der Zeitpunkt dafür. Es ist immer zu früh, ungehorsam zu sein. Es ist immer zu früh aufzugeben in unserem Leben. Wir wissen nicht, was Gott in 2 Minuten oder in einer halben Stunde oder in einer Stunde oder in einer Woche tun wird. Lass uns nicht denselben Fehler machen wie Saul hier, dass wir aus irgendwelcher Enttäuschung oder Panik heraus, Torschlusspanik vielleicht, Dinge in die eigene Hand nehmen und gegen sein Wort verstoßen. Ich habe so viele gesehen, also gerade bei Mädels, ja, weil die Frauen haben so eine natürliche Zeit, wo sie Kinder kriegen können und so weiter. Und ich habe so viele Mädels gesehen, die älter sind und die Panik kriegen und sich irgendeinen Typen aufreißen und dann ihr Leben lang bezahlen dafür. Und das ist traurig. Ist jetzt nur ein Anwendungsbereich. Wir könnten an viele verschiedene Situationen denken. Ich weiß, ich habe damals die Panik bekommen und habe gedacht, ich muss alles Mögliche tun. Da haben wir damit das Leben nur schwer gemacht. Es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, um die Leute bei der Stange zu halten. Siehe, da kam Samuel und Saul ging hinaus ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Tu so, als wäre nichts passiert. Hele, sei gesegnet. Und Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes nicht gehalten, das er dir geboten hat, denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Autsch. Mein hoher Preis. Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Wir wissen, dass es David war. David war ein Mann nach Gottes Herzen. War kein perfekter Mann. Hat schwer gesündigt, wenn wir weiterlesen hier. 2. Samuel. Aber er hat ein Herz für Gott. Samuel hat ein Herz vor allem für sich selbst. War eitel, wollte im Mittelpunkt stehen. War wichtig, was die Menschen über ihn denken. Saul, ja, Entschuldigung, danke. Saul, natürlich. Saul war selbstsüchtig. Saul hat für seine eigene Ehre gelebt. David hat für Gottes Ehre gelebt. Und wir sehen hier noch einen Fehler, den Saul hatte. Statt umzukehren von seinem Mist, zu sagen, ja, ich habe gesündigt, es war falsch und ich glaube, darauf hat Samuel gewartet. Er wollte ihm eine Gelegenheit geben, Buße zu tun. Wir wissen, dass unser Gott ein guter Gott ist. Wenn wir Buße tun, dann ist er gewillt, uns zu vergeben. Besonders jetzt, wo Jesus gekommen ist und für unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz. Und wir sagen, Jesus, das soll für mich gelten. Ich brauche deine Vergebung. Aber was tut Saul stattdessen? Macht Ausreden. Die anderen sind schuld. Hier 5 Ausreden hat er hier, wenn ich richtig gezählt habe. Samuel sprach, was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief. Also zuerst ist das Volk schuld. Die sind weggelaufen, die Hosenscheißer hier, die haben Angst gehabt. Sehr schuld. Und dann als nächstes, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Samuel, du bist schuld. Du bist spät. Er war nicht spät, er war im letzten Moment, aber du bist schuld. Samuel, du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Während die Philister sich schon bei Michmas versammelt haben, der Feind ist schuld. Wie oft hören wir das? Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Versucht ihm jetzt so eine geistliches Mäntelchen umzuhängen, so eine geistlich klingende Ausrede. Ja, ich wollte doch den Herrn suchen, sein Angesicht suchen. In den nächsten Kapiteln wird Samuel zu ihm sagen, Saul, gehorchen ist besser als opfern. Gott ist nicht so sehr interessiert an äußerlicher Religiosität, was wir tun, dass wir in die Kirche gehen. Das ist schon wichtig für uns, aber Gott ist nicht beeindruckt, wenn unser Herz nicht dabei ist. Äußere Dinge, Traditionen durchzumachen, zu beten, geistliches Mäntelchen umzuhängen. Gott ist nicht beeindruckt davon. Gott will unser Herz. Und das war das Problem, dass Sauls Herz nicht auf Gott ausgerichtet war. Und da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Ich konnte gar nicht anders. Ich machte mich stark, heißt es wörtlich, oder ich habe mir ein Herz gefasst. Ich muss mich überwinden. Ergibt sich da so die Opferrolle ein bisschen? Das ist so populär heute, oder? Ja, ich habe gesündigt, ich habe missgebaut, aber die anderen sind schuld und ich kann eigentlich nichts dafür. Ich bin ein Opfer der Umstände. Und weil die anderen so böse sind und weglaufen und zu spät sind, und der Feind, der hat mich dazu gebracht, es zu tun. Oh Mann. Und Samuel sagt, jetzt wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Ich denke mir auch, das Volk Israel muss enttäuscht gewesen sein. Samuel, wir wollen einen König wie alle anderen Völker. Dann werden all unsere Probleme gelöst sein. Jetzt haben sie einen König und nichts ist gelöst. Gott zurückgewiesen als ihren König und jetzt sitzen sie da mit Saul und sieht nicht viel besser aus als vorher. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Also von den 3000 plus, die anfangs bei ihm waren, sind es gerade noch 600 Leute übrig. Gegen diese Überzahl der Philister mit besserer Waffentechnik. War immer noch doppelt so viel, wie Gideon hatte. Sieg hat nicht die Anzahl der Männer gebracht. Es ist nicht durch Macht, es ist nicht durch Kraft, sondern es ist durch meinen Geist, spricht der Herr, hat er zu Zerubabel, einem Leiter von Israel, gesagt. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das sich bei ihm befand, lagen bei Gibea in Benjamin, die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert. Da zog der Vernichtungstrupp aus dem Lager der Philister in drei Abteilungen aus. Also war ein Riesenheer, die brauchten Verpflegung, das musste versorgt werden und hier ziehen so ein paar Trupps aus, um zu plündern, im Wesentlichen. Eine Abteilung wandte sich in Richtung nach Ophra, nach dem Land Schual hin, eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Bet Horon und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das auf das Tal Zeboim nach der Wüste hin hinausschaut. Und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Speer machen. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabziehen, jeder um seinen Pflugschar oder seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen. Das Schärfen geschah für einen Zweidrittelschekel bei den Pflugscharen und bei den Spaten, bei der Gabel und bei den Beilen und um die Rinderstacheln gerade zu richten. Und es geschah am Tag des Kampfes, dass weder Schwert noch Speer in der Hand des ganzen Volkes gefunden wurde, das mit Saul und mit Jonathan war. Nur bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor. Also die Philister, die die Israeliten beherrscht haben, haben alle Schmiede rausgeworfen oder aus dem Land verbannt, wie auch immer. Die wollten nicht, dass die Israeliten sich Waffen machen konnten. Und dann haben sie Wucherpreise verlangt, wenn die ihre Geräte geschärft haben wollten, mussten zu den Philistern gehen, zu deren Schmieden. Und hier sieht es nicht gut aus. Es ist am Tag des Kampfes und es gibt weder Schwert noch Speer in der Hand der ganzen Volksmenge. Außer bei Saul und bei Jonathan, die königliche Familie, die hatten noch Waffen. Vielleicht die Leute, die bei ihnen waren, aber sonst war es mehr so wie ein Heer aus den Bauernkriegen. Sind vielleicht mit Missgabeln und Prügeln, keine Ahnung, was die sonst noch hatten. Aber war auf jeden Fall nicht sehr beeindruckend. Hier ein Heer von 600 Mann mit schlechter Bewaffnung. Und ein Posten der Philister zog aus auf den Pass von Michmas zu. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu den Waffenträgern sagte, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der da drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Die Offiziere damals in dem Heer war so übrig, dass die so eine Art Assistent hatten. Das war der Waffenträger. Und Jonathan sagt, komm, lass uns rübergehen zu diesem Posten der Philister, der da drüben ist. Und seinem Vater teilt das nicht mit, weil sein Vater hatte Schiss, der hatte keinen Glauben. Der hat gesagt, nee, geh nicht. Das bringt eh nicht. Und Saul saß am Rand von Gibeah unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod, und das ganze Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Also Saul ist einer, der ungehorsam war, der eitel war, der keinen Glauben hatte und der hier jetzt untätig rumsitzt mit seinem Heer. Auf der anderen Seite Jonathan, sein Sohn. Jonathan war ein wunderbarer Mann, der war ein Mann, der Glauben hatte. Und der jetzt zu seinem Waffenträger sagt, hey komm, lass uns mal rübergehen. Vielleicht will der Herr aber ja was tun. mit uns oder durch uns. Macht einen Schritt im Glauben. Sucht ein Abenteuer mit seinem Gott. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu den Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felstage auf der einen Seite und eine Felstage auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozetz und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geber. Man weiß heute, wo das ist, weil die natürlich auch heute noch dort sind, diese Felsen. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen, dieser Heiden, zu diesen Leuten, die außerhalb von dem Bund sind mit Gott. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Ich mag das. Jonathan hatte eine tolle Einstellung. Sag, komm, wir sind zwar nur zu zweit, aber lass uns rübergehen. Lass uns mal sehen, was Gott tun wird. Denn für Gott ist es egal, ob wir viele sind oder wenige sind. Wenn Gott mit uns ist, dann sind wir in der Überzahl. Römer 8, wenn Gott mit uns ist, wer gegen uns? Irgendwo in den, bin mir nicht ganz sicher, wo es steht, 5 Büchern Mose, steht es, dass einer von ihnen 1.000 in die Flucht schlägt und 2 10.000. Hier sehen wir die Macht, wenn 2 Menschen sich eins machen im Herrn und Schritte im Glauben machen, im Gebet auch. Da ist Kraft dahinter. Macht hier einen Schritt im Glauben. Ist auch eine Herausforderung für uns als Christen, dass wir nicht bequem werden oder so eingeschüchtert werden. Ah, wir haben ja die Ressourcen nicht und oh Mann, der Feind, was immer das ist in unserem Leben, die Schwierigkeiten, die Umstände sind zu schwierig und wir sind so ein kleines Häuflein, oh weh uns. Und lasst uns lieber nichts tun, lasst uns unter dem Granatapfelbaum da liegen und unser eigenes Süppchen kochen, irgendwie zusammen sein. Jonathan hatte Glauben. Er sagt, lass uns rausgehen, lass uns sehen, was Gott tun will. Ja, das ist eine Situation, die ist uns eine Hausnummer zu groß. Aber hey, Gott ist mit uns. Lass uns was wagen im Glauben. Ich möchte uns einladen, auch diese Einstellung zu haben. Lass uns was wagen im Vertrauen auf den Herrn. Meistens, wenn Gott uns Dinge gibt, die er uns aufs Herz legt, ist es zu groß für uns. Dann bekommt er die Ehre, wenn er uns Sieg gibt oder wenn er es gelingen lässt. Ich möchte uns ermutigen, manchmal auch Dinge anzugehen, die zu groß sind für uns. Wo wir sagen, Mann Gott, wenn du nicht mit uns bist, dann wird das ein totaler Flop. Und dann merken wir, ob Gott mit uns ist. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, das ist ein Abenteuer, wenn wir erleben, wie Gott eingreift. Es war ein Abenteuer für mich zu erleben, wie ich bankrott bin und dann greift Gott ein und er versorgt einen Job, er versorgt ein Auto, den mir irgendjemand gegeben hat, eine Wohnung, wo ich gratis wohnen kann. Total abgefahren. Ich habe herausgefunden, ich habe mir die Sorgen umsonst gemacht, weil Gott treu war. Er hat auch versorgt, wenn ich ihm einfach vertraut hätte und fröhlich gewesen wäre. Schritte im Glauben zu machen. Ich möchte uns einladen. Vielleicht fordert dich der Herr gerade an der Stelle heraus. Wo du denkst, oh Mann, das ist mal viel zu groß. Hey, super, wenn Gott dir das aufs Herz legt, dann mach einen Schritt im Glauben. Geh voran. Er tut hier nicht irgendwie einfach was im Stolz oder im Selbstvertrauen. Wo er sagt, hey komm, lass uns einfach was Blödes tun und Gott wird schon mit uns sein. Das war nicht die Einstellung. Aber er hat gewusst, es gibt einen großen Gott. Für unseren Gott gibt es kein Hindernis. Wenn Gott mit uns ist, dann sind wir in der Überzahl. Es ist kein Hindernis für ihn, durch viele oder durch wenige zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm, tu alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man so einen Partner findet, der einen ermutigt. Und Gott ermutigt uns, dass wir solche Menschen sind, die andere ermutigen. Nicht runterziehen, ah, das wird eh nie funktionieren und du bist doch bescheuert. Lass uns ermutiger sein, nicht Leute, die kritisieren. Und Jonathan sagte, siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Also sie sind nicht einfach nur so drauf los, sondern sie haben auch gesagt, okay, lass uns sehen, ob der Herr das bestätigt. Und das ist die Ausgewogenheit. Ja, wir wollen Schritte im Glauben machen, aber nicht aus uns selbst raus einfach losrennen, irgendwelche abgefahrenen Dinge tun. Sind ja die Ausgewogenheit. Ja, wir wollen Schritte im Glauben machen, aber Herr, bist es du. Gib uns ein Zeichen. Sprich zu uns. Wenn Gott dir was aufs Herz legt und du einen Eindruck hast, das ist von Gott, dann Mann, geh drauf los. Und sie beiden zeigten sich den Bossen der Philister. Da sprachen die Philister, sie an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Machen sich lustig über die. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinen Waffenträger zu und sagten, kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. War eine tolle Gelegenheit, das Gelände kam ihnen auch zugute, ne? Diese Felsenspitzen auf der rechten und der linken Seite, offensichtlich so ein enger Gebirgsklamm oder Gebirgsweg, Gebirgspass, wo sie da hoch sind, das kam ihnen zugute. Da konnten sie auch zu zweit gegen eine größere Menge kämpfen, weil die eh nicht Platz hatten. Also eine wunderbare Gelegenheit, Schritt im Glauben zu machen. Steig hinauf mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Sind hier mit Vertrauen und Gottvertrauen, mit Freimut da hinauf. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Also so eine Art Arbeitsteilung. So trat der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann. Sie fielen auf etwa einer halben Furchenlänge eines Joches Acker. Und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken. Philister sind erschrocken, haben sie nicht erwartet. Die waren hochmütig, haben gesagt, ja, sind die rausgekrochen aus ihren Löchern und dann boom, haben 20 Mann erledigt von den Feinden. Die Philister waren erschrocken, innerlich bestürzt. Und die Erde erbebte und so entstand ein Schrecken Gottes. Seht ihr, jetzt greift Gott ein. Nicht nur innerlich haben sie gebebt, sondern auch äußerlich hat es die Erde gebebt. Gott tut ein Wunder. Und das ist, was Gott tut. Wenn wir Schritte im Glauben tun, dann werden wir auch erfahren, wie Gott mit uns ist. Deswegen, wenn Gott dir was aufs Herz legt, dann kann er scheuen, nachzufolgen. Diese Herausforderung ist immer so, wenn wir passiv sind, dann lässt uns auch der Feind in Ruhe. Aber wenn wir aktiv sind, wenn wir Schritte im Glauben machen, dann wird es heiß, dann kommt es zum Kampf. Aber seht hier auch, dass Gott mit ihnen ist und dass diese Übermacht der Philister nichts war gegen Gott. Ja, menschlich gesehen war es unmöglich, aber hey, wenn der Herr mit uns ist, wer gegen uns? Wer soll dann gegen uns sein? Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Das sind alles Illustrationen für uns hier im Alten Testament, für diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Gegen Mächte der Finsternis, gegen unsere eigene sündige Natur. Und solange wir passiv sind, lässt uns der Feind auch ziemlich in Ruhe, dann sind wir keine Bedrohung. Dann, wenn wir Schritte im Glauben tun, dann boom, dann kommt es zum Konflikt. Aber seht ja auch, dass Gott stärker ist. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das zeigt schon, dass wir Christen aktiv sein sollen. Pforten sind ja die, die angreifen. Das sind die Verteidiger. Jesus sagt uns, wir dürfen die Hölle berauben und den Himmel bevölkern. Wir dürfen Schritte im Glauben machen, anderen von Jesus erzählen, rausgehen. Mutig sein. Dinge wagen für Gott, große Dinge für ihn tun. Und ich bin erstaunt, wozu Gott uns schon gebraucht hat als kleine Gemeinde. Ich denke an so Dinge wie Jesus Night, Ist krass, was Gott getan hat mit ein paar kleinen Gemeinden. Und wir hatten keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das erste Mal, wo wir es gemacht haben. Gott ist mit ihnen, die Erde erbebt und es entstand ein großer Schrecken Gottes. Und die Wächter Saul zu Gibea Benjamin sahen und siehe ein lärmendes Getümmel, das hin und her wogte. Und Saul sagte zu dem Volk, das bei ihm war, lasst uns doch antreten und seht, wer von uns weggegangen ist. Und sie ließen antreten, siehe, da fehlten Jonathan und sein Waffenträger. Da sagte Saul zu Ahir, bringt die Lade Gottes herbei, denn die Lade Gottes war an jenem Tag unter den Söhnen Israel. Muss ein interessanter Anblick gewesen sein für diese Wächter. Oder hier vom Befestigungsturm der Stadt vielleicht runtergeschaut haben, auf das Heerlager der Philister. Und plötzlich ist da Bewegung und die fangen an, auseinanderzulaufen und sagen, was geht denn da ab? Fehlt irgendjemand bei uns? Sie kommen drauf, zwei Mann fehlen. Sagte Saul zu Ahir, bringe die Lade Gottes herbei zu dem Priester. Denn die Lade Gottes war an jenem Tag unter den Söhnen Israel. Also vielleicht wollen das so wie die Israeliten damals, als Samuel noch nicht Richter war, als sie in den Kampf gegen die Philister gezogen waren. Schau mal am Anfang vom Buch, wo der Priester Eli noch gedient hat. Hier Kapitel 4 ist es, wo sie die Lade mitgenommen haben in den Kampf. Saul wollte die Bundeslade mitnehmen und hat gedacht, vielleicht sind wir da stärker, obwohl es damals schon nicht funktioniert hat, weil äußere Religiosität und äußere Sachen interessieren Gott nicht, die beeindrucken ihn nicht. Und offensichtlich wollte der Priester beten, bevor sie hier in den Kampf ziehen. Und es geschah, während Saul noch zu dem Priester redete, nahm das Getümmel im Lager der Philister immer mehr zu und Saul sagte zu dem Priester, zieh deine Hand zurück. Sehen wir wieder Saul, der sein eigenes Ding dreht, der ungeduldig wird. Das ist auch so ein Zeichen von geistlicher Unreife, wenn wir ungeduldig sind. Der Priester will beten, will den Herrn befragen und Saul sagt, hier, nimm deine Hand zurück, hör auf zu beten, komm, lass uns drauf losrennen. Keine Zeit zu beten. Der Feind ist da, das Getümmel. Das ist so eine Lieblingsstrategie, uns vom Gebet fernzuhalten. Oder wir sind immer zu beschäftigt, um zu beten. Ist immer ein Kampf, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist es immer so. Ich könnte immer tausend andere Sachen tun und oft, wenn wir uns hinsetzen und beten, haben wir das Gefühl, wir haben nichts getan. Oder? Ist immer eine Herausforderung. Wir finden die Zeit zu beten, wir müssen die Zeit machen. Und so ist es auch hier. Feind versucht sie so beschäftigt zu halten, so abgelenkt zu halten, dass sie denken, wir haben keine Zeit zum Beten. Wir müssen drauf losrennen. Dabei ist gerade das Gebet der Schlüssel zum Sieg. Ich weiß, in meinem Leben macht es einen Unterschied, ob ich gebetet habe und in den Tag gehe oder ob ich einfach draus loslaufe. Manchmal glaube ich, ich habe keine Zeit, ich muss los. Aber in Wirklichkeit ist es, wenn ich die Zeit mit Gott verbringe, kriege ich so viel mehr gebacken, als wenn ich einfach so drauf loslaufe. Aber es ist eine Herausforderung. Und hier sehen wir wieder Saul, er ist ungeduldig. Er ist ein Macher. Mann, jetzt hat schon wieder sein Sohn Jonathan ihm die Show gestohlen. Die haben den Kampf eröffnet gegen die Philister und Gott hat ein Wunder getan. Und jetzt ruft er die Lade zusammen, vielleicht auch um Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, wir ziehen es mit der Bundeslade den Feinden entgegen. Und Saul und alles Volk, das bei ihm war, versammelten sich und kamen zum Kampf. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den anderen eine sehr große Verwirrung. Haben wir schon einmal gesehen. Offensichtlich hat Gott sie wieder so verwirrt, dass die sich selber gegenseitig umgebracht haben, weil so ein Chaos war. Und die Hebräer waren bei den Philistern, wie schon früher, die mit ihnen ins Feldlager hinaufgezogen waren, auch sie wandten sich um, mit Israel zu sein, das bei Saul und Jonathan war. Also auch die Verräter im Prinzip von Israel, die mit den Feinden waren, haben sich umgewandt, haben sich das anders überlegt und haben jetzt mit Israel gekämpft. Als aber alle Männer von Israel, die sich im Gebirge Ephraim versteckt hatten, hörten, dass die Philister flohen, setzten auch sie ihnen nach zum Kampf. Also auch die entmutigt waren und Angst hatten, sind plötzlich, okay, wir sind am Gewinnen, also auf in den Kampf. So rettete der Herr Israel an demselben Tag und der Kampf zog sich bis über Beth-Aven hinaus. Also seht hier, der Herr war wieder, der für sie gekämpft hat. Und er rettete sie, weil sie ihm vertraut haben. Das war der Schlüssel. Jonathan hat dem Herrn vertraut und die haben zu zweit einen großen Sieg errungen. Saul hatte einen Mangel an Glauben, war passiv, war ungehorsam, war eitel. Hat nicht vertraut. Das war das Problem. Seht hier, was zwei Männer tun können, die Gott hingegeben sind. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, was Gott durch einen einzigen Menschen tun kann, der ihm völlig hingegeben ist. Ich lese über das Leben von Paulus in der Bibel. Wahnsinn. Ein Mann, der krank war, der hässlich war, soweit die Tradition uns das berichtet, der nicht gut reden konnte. Und Gott hat die ganze Welt erreicht. Die ganze damalige Welt durch einen Menschen, der ihm hingegeben war. Und ein paar treuen Gefährten. Wir haben überhaupt keine Vorstellung, was Gott tun kann durch einen Menschen, der verfügbar ist. Ich habe es heute in meiner Bibellese in 2. Chronik, Kapitel 16 gelesen, wo es heißt, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Welt, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sucht nach solchen Menschen, die verfügbar sind für ihn, die ein Herz haben für ihn, nach Männern und nach Frauen, nach dem Herzen Gottes. Bist du verfügbar für ihn? Sind wir verfügbar? Hey, guck mal, einer schlägt 1.000 in die Flucht, zwei 10.000. Wie viel sind wir? 15 heute Abend hier? Könnt selber hochrechnen. Wir haben gar keine Vorstellung, was Gott tun kann. Der Herr ist es, der für sein Volk kämpft. Er rettete Israel an demselben Tag und der Kampf zog sich bis Bet-Aven hinaus. Als die Männer von Israel an jenem Tag ins Gedränge kamen, beschwor Saul das Volk und sagte, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Hier sehen wir wieder die Eitelkeit von Saul. Bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Erstens mal, Saul war es der Herr, waren es die Feinde des Herrn, die Feinde Israels. Zweitens hat Jonathan den Kampf begonnen. Stolz. Geistliche Unreife, die wir sehen in diesem König. Das ganze Volk kostete keine Speise und das ganze Land war in der Zeit der Honigernte gekommen und es gab Honig auf der Fläche des Feldes. Und als das Volk zu den Waben kam, siehe, da floss der Honig, aber niemand brachte etwas davon mit seiner Hand in seinen Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. Das wäre ein blöder Schwur. Seine eigene Armee geschwächt aus seiner Eitelkeit, aus seinem Stolz heraus. So ein willkürliches Ding. Keiner darf was essen, bis wir fertig sind, die Feinde zu verfolgen. Auch so eine Sache. Wir müssen die Feinde verfolgen, wir haben keine Zeit zu essen. Da war das ganze Fell voll Honig. Und seht hier, Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit seinem Schwur belegt hatte. Und er streckte die Spitze seines Stabes aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte sie in die Honigwabe und führte seine Hand wieder zu seinem Mund und seine Augen wurden wieder hell. Er wurde gestärkt. In der Bibel heißt es, Psalm 19, Vers 9, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und machen die Augen hell. Gottes Wort stärkt uns, macht unsere Augen hell. Psalm 19, Verse 10 und 11. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Wieder das Wort Gottes wird mit diesem Honig verglichen, der unsere Augen hell macht. Wir haben keine Zeit, in der Bibel zu lesen. Wir haben schon gesehen, wir haben keine Zeit zu beten, wir haben auch keine Zeit, in der Bibel zu lesen. Es gibt so viel zu tun. Wir müssen in den Kampf der Feinde und bla bla, wir müssen drauf los. Und oft sind wir schwach, deswegen geistlich schwach, weil wir diese Zeiten nicht suchen mit Gott. diese Gemeinschaft mit Gott nicht suchen. Weil wir denken, es gibt so viel zu erledigen. Oh Mann, ich bin im Dienst, es gibt so viel zu tun. Ich muss das machen und ich muss das machen. Und es ist Schwachsinn. Es ist Lüge. Wir kriegen viel mehr gebacken, wenn wir uns Zeit nehmen mit Gott. Jeden Tag, jeden Morgen. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, wo wir mit ihm reden über unseren Tag. Wo wir in seinem Wort lesen und uns geistig stärken lassen. Das ist auch geistlich so. Wenn wir nicht essen, dann werden wir krank. Ist auch geistlich so. Wenn wir geistig nicht essen und das Wort Gottes ist unsere geistliche Nahrung, dann werden wir krank werden, dann werden wir schwach werden. Seht ihr, Jonathans Augen sind hell geworden. Einer von dem Volk aber fing an und sagte, dein Vater hat das Volk feierlich beschworen und gesagt, verflucht sei jeder, der heute etwas essen wird. Und so ist das Volk matt geworden. Da antwortete Jonathan, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht doch, wie meine Augen hell geworden sind, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Wie viel mehr, wenn das Volk heute tüchtig von der Beute seiner Feinde gegessen hätte, die es gefunden hat. Denn jetzt ist die Niederlage unter den Philistern nicht groß. Und sie schlugen die Philister an jenem Tag von Michmas bis nach Ajalon und das Volk war sehr matt geworden. Hey, es hätte ihnen gut getan, wie dem Jonathan ein bisschen Honig, so ein Zucker, Energiebooster. War sehr anstrengend, die zu verfolgen. Die mussten denen nachrennen, ganzen Tag lang. Und sie waren matt, sie waren schwach. Gemeinde Gottes ist heute schwach, weil so wenig Christen Zeit in Gottes Wort verbringen. Weil wenige Gemeinden wirklich Zeit nehmen, im Wort Gottes zu graben, sich wirklich zu ernähren, sich mit so irgendwie kleinen Häppchen zufrieden geben. Weil Christen nicht Gemeinschaft mit Gott suchen, nicht diese stille Zeit täglich mit ihm. Einen stillen Ort, eine stille Zeit. Vers 32, und das Volk fiel über die Beute her und sie nahmen Schafe, Rinder und Kälber und schlachteten sie einfach auf der Erde und das Volk aß das Fleisch über dem Blut. Was sie auch nicht tun sollten. Tiere mussten ausgeblutet werden, weil ihnen Blut war das Leben, war ein Symbol für das Leben. Und das ganze Blut war ein Symbol auf das Blut Jesu hin, der unser Leben ist. Und das Blut Jesu ist symbolisch für sein Leben, was er für uns gegeben hat, wenn wir davon sprechen. Dieses Bild von dem alttestamentlichen Opfer, wo ein unschuldiges Opfer dir die Schuld des sündigen Menschen auf sich nimmt und dann stellvertretend für ihn stirbt, sodass der Schuldige seine Sünden bedeckt haben kann und Zutritt haben kann, Gemeinschaft haben kann mit Gott. Jesus ist unser Opferlamm. Er hat stellvertretend für uns als Unschuldiger unsere Sünden auf sich genommen. Und wenn wir das im Glauben für uns in Anspruch nehmen und sagen, Jesus, das soll für mich gelten, komm in mein Leben als mein Erlöser, dann wird es wirksam. Es gilt für uns. Aber dieser Respekt vor dem Blut, das, was Gott uns Menschen lehren wollte, Respekt vor dem Leben Jesu, was er für uns getan hat, seinem Werk für uns, das ist der Hintergrund hier. Seht ihr, was passiert? Saul macht diesen dummen Schwur, das Volk ist matt, das Volk ist schwach und jetzt fallen sie einfach übers Essen her. Jetzt, wo die Sonne untergeht, jüdischer Tag begann immer mit Sonnenuntergang, begann der nächste Tag, also der Tag, an dem er den Schwur getan hat, ist vorbei und sobald das Volk essen darf, fallen sie übers Essen her. So ähnlich, wie ich es in Jordanien erlebt habe. Wir waren während dem Ramadan dort und die Leute dürfen ja dort nichts essen und nichts trinken während dem Tag. Und dann abends wird die Sau rausgelassen, da wird gefeiert ohne Ende, da wird geföllert. So ähnlich war das hier. Die Leute waren matt, die Leute waren schwach und die sind über die Beute, über die Tiere hergefallen und haben die dann mal richtig geschlachtet. So ist auch in unserem Leben. Wenn wir uns nicht nähern, uns nicht erfrischen mit Gottes Wort, mit dieser Gemeinschaft mit Gott, stillen Zeit, dann fangen wir an, über andere Dinge herzufallen. Über unreine Dinge, sozusagen. Oh, ich bin so müde, ich bin so matt, ich bin so fertig, ich drehe die Glotze an und ziehe mir irgendeinen Schrott rein oder das Internet, ziehe mir da irgendeinen Blödsinn rein. verschwenden viel Zeit. Und es sättigt uns nicht, wirklich. Wir bleiben matt und wir bleiben schwach. Und man berichtete Saul und sagte, siehe, das Volk versündigt sich an dem Herrn, denn es isst das Fleisch über dem Blut. Und er rief, ihr habt treulos gehandelt. Was seine Schuld, ne? Jetzt schiebt das wieder dem Volk zu. Ja, klar, die haben Mist gebaut, aber Saul war mehr als dran beteiligt. Und er wälzt es wieder auf die anderen ab. Tut jetzt, als wäre er geistlicher. Siehe, das Volk sündigt sich am Herrn, denn es ist das Fleisch über dem Blut. Und er rief, ihr habt treulos gehandelt, wälzt sofort einen großen Stein her zu mir. Und Saul sagte weiter, zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, jeder soll sein Rind und sein Schaf zu mir bringen und es hier schlachten und essen, damit ihr nicht am Herrn versündigt, denn indem ihr über dem Blut esst. Und in jener Nacht brachte das ganze Volk, jeder eigenhändig sein Rind, und sie schlachteten es dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar, das war der erste Altar, den er dem Herrn baute. Und Saul sagte, lasst uns noch in der Nacht hinabziehen, den Philistern nach, und unter ihnen plündern, bis der Morgen hell wird und niemand von ihnen übrig lassen. Wieder der Aktivist Saul. Lasst uns drauf los. Sie antworteten, tu alles, was in deinen Augen gut ist. Du bist der König. Und der Priester sagte, erst lasst uns hier Gott nahen, lass uns doch zuerst mal Gott fragen. Nicht einfach drauf losrennen, sondern lass uns erst mal Gott fragen, das ist ja weise. Und Saul fragte Gott, soll ich hinabziehen, den Philister nach? Willst du sie in die Hand Israels geben? Aber er antwortete ihm nicht an diesem Tag. War Sünde in seinem Herz, sein Herz war nicht richtig auf Gott ausgerichtet. Psalm 66 heißt es, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so würde der Herr nicht hören. Wenn unser Herz nicht bei Gott ist, warum soll er zu uns sprechen? Warum soll er uns führen, wenn wir eh nicht auf ihn hören wollen? Saul wollte eh sein eigenes Ding drehen. Hat eh nicht gehört auf das, was Gott ihm gesagt hat. Es kann manchmal ein Problem sein, wenn wir Gottes Stimme nicht hören in unserem Leben. Nicht immer. Aber es kann ein dieser Dinge sein, weil unser Herz nicht richtig ist. Weil wir eh nicht tun wollen, was er uns sagt, sondern nur das, was wir tun wollen. Und wenn das so ist, dann ist der Heilige Geist immer treu, uns zu überführen und uns das zu zeigen, was zwischen uns und Gott steht. Aber Sünde kann die Ohren Gottes oder unsere Ohren verschließen oder einfach, dass Gott nicht mit uns redet, bis wir die Dinge bereinigt haben. Jesaja heißt es das. Es ist nicht, dass Gott schwerhörig ist, sondern eure Sünden haben eine Trennung gemacht zwischen euch und euren Gott. Und da sagte Saul, tretet hierher alle Anführer des Volkes und erkennt und seht, wodurch heute diese Verschuldung geschehen ist. Denn so wahr der Herr lebt, der Israel errettet hat, selbst wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, soll er bestimmt sterben. Auch typisch, ne? Die Leute, die selber nicht im Reinen sind mit Gott, die Sünde der anderen stinkt immer mehr als die eigene. Saul war selbst gerade ungehorsam, ne? Und hat Ausreden, alle anderen sind schuld, das Volk ist schuld und Samuel ist schuld und der Feind ist schuld. Aber jetzt, wo irgendwo Sünde ist im Lager Israels und Gott nicht zu ihnen spricht, sagt er, wer da Mist gebaut hat, der soll sofort getötet werden. Und wenn es mein Sohn Jonathan ist. Mangel an Barmherzigkeit, den wir hier sehen. Weil er einen blöden Schwur getan hat. Stolz. Weil jemand meinen Schwur gebrochen hat. Aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Die wussten, wer er war. Und er sprach zu ganz Israel, ihr sollt auf der einen Seite stehen und ich und mein Sohn Jonathan wollen auf der anderen Seite sein. Und das Volk antwortete Saul, tu was in deinen Augen Gutes. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels, gib Rechten, entscheid. Also wahrscheinlich wurde hier gelost mit dem Urim und Tumim. Diesen waren wahrscheinlich zwei Steine, die im Priestergewand waren, wo sie den Herrn befragt haben. Und der eine war für ja, der andere nein. Saul und Jonathan auf der anderen Seite des Volk. Ich bin mir nicht sicher, was Saul gedacht hat. Ob er sich gedacht hat, naja, wir sind eh nicht. Sind eh die anderen, die Stinker. Also lasst uns losen, hier bin ich und mein Sohn und das sind die anderen. Und ob er überrascht war, wo sie dann getroffen wurden, oh oh. Oder ob er es vielleicht mitgekriegt hat, dass es Jonathan war. Und dass er vielleicht so verdreht war in seinem Stolz und in seiner Ehrsucht, dass er seinen eigenen Sohn aus dem Weg räumen wollte. Wir sehen später, dass er seinen Speer nach Jonathan geworfen hatte. Der Saul war so ein, weiß nicht, wie man sagt, so ein Machtgieriger. Einer, der ein Freak war, alles kontrollieren zu müssen. Ein Machtmensch. Und wer immer ihn in den Weg gekommen ist, den wollte er aus dem Weg räumen. Und es könnte auch das sein, dass er schon hier selbst seinen Sohn Jonathan auf dem Kieker hatte irgendwie und den umbringen wollte. Und Saul sprach zu dem Herrn, dem Gott Israels, gib rechten Entscheid. Da wurde Jonathan und Saul getroffen, aber das Volk ging frei aus. Und Saul sagte, werf das los über mich und meinen Sohn Jonathan. Da wurde Jonathan getroffen. Da sprach Saul zu Jonathan, bekenne mir, was du getan hast. Und Jonathan bekannte ihm und sagte, mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte, habe ich nur ein wenig Honig gekostet. Siehe, ich muss sterben. Und Saul sprach, so tue mir Gott und so füge er hinzu, ja, du musst sterben, Jonathan. Netter Papa. Danke, Paps. Die Einstellung Jonathans. Siehe, ich muss sterben, sagt Jonathan. Sein Vater hat einen total blöden Schwur getan, aber Jonathan sagt, weißt du was, bevor du Gott ungehorsam bist, ich unterwerfe mich dem. Abgefahren, ich muss sterben. Jesus sagt uns, wir müssen sterben. Wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf täglich und stirb sich selbst und folge ihm. Wir müssen sterben. Oh, aber der andere hat den Fehler gemacht. Mein Mann oder meine Frau oder er oder sie. Jonathan hat eine andere Anstellung. Sagt, ja, mein Vater hat missgebaut, aber ich muss sterben. Wenn wir so eine Einstellung hätten, das würde alle unsere Beziehungsprobleme lösen.
Ich denke, der Jonathan hätte ja auch, hat die Situation auch kommen sehen, hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, sich dünn zu machen vorher, bevor diese Verlosung da stattfindet.
Ja, hätte er natürlich auch tun können. Aber ich mag Jonathan, er ist ein Mann, der wirklich auch Verantwortung übernommen hat. Und er war ein echter Leiter. Saul war ein Möchtegern-Leiter. Jonathan war ein echter Leiter. Ja, du musst sterben, Jonathan. Aber das Volk sagte zu Saul, sollte Jonathan sterben, der diese große Rettungstat in Israel vollbracht hat, dass er ferne. So war der Herr lebt, wenn von den Haaren seines Hauptes eins auf die Erde fällt. Hat er doch mit Gott den Sieg errungen an diesem Tage. So löste das Volk Jonathan aus, sodass er nicht sterben musste. Also das Volk hat Jonathan ausgelöst. Das Herz des Volkes war wirklich mit Jonathan. Wir haben den echten Leiter erkannt hier. Und Saul ließ von der Verfolgung der Philister ab und zog hinauf, und die Philister kehrten an ihren Wohnort zurück. Als Saul das Königtum über Israel erlangt hatte, kämpfte er ringsum gegen all seine Feinde, gegen Moab, gegen die Söhne Ammon und gegen Edom, gegen den König, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister, und überall, wohin er sich wandte, war er siegreich. Und er vollbrachte tapfere Taten und schlug Amalek und er rettete Israel aus der Hand seines Plünderers. Also Gott hat ihn trotz allem gebraucht. Die Söhne Sauls waren Jonathan, Jishvi und Malkishua. Wenn ihr nach Namen sucht für eure Kids, hier sind ein paar Vorschläge. Und die Namen seiner beiden Töchter waren, der Name der Erstgeborenen war Merab und der Name der Jüngeren Michal. Der Name der Frau Sauls war Ahinoam, eine Tochter des Ahimas. Der Name seines Heerobersten war Abner, ein Sohn Neas, des Onkels Sauls, denn Kisch, der Vater Sauls, und Ner, der Vater Abrahams, waren Söhne Abiels. Also Saul und sein Heeroberster waren Cousins. Und der Krieg gegen die Philister war schwer alle Tage Sauls. Wenn Saul irgendeinen tapferen und kampffähigen Mann sah, stellte er ihn in seinen Dienst, hat hier sein Heer vergrößert. Schlechtes Vorbild wieder in unserem Text, Saul, der trotz allem Potenzial, was er hatte, hier leider am Abstürzen ist. Und ein gutes Vorbild in Jonathan. Mögen wir solche Menschen sein wie Jonathan. Menschen, die Ermutigung sind für andere. Die sagen, hey, kommt, lass uns Schritte im Glauben tun. Dass andere ermutigt werden. Die, die vielleicht vom Herrn abgefallen sind. Die sich zu dem Feind geschlagen haben. Dass sie sagen, wir wollen wieder zurückkommen zum Herrn. Und die, die die Hose voll haben und passiv sind und sich irgendwie verkriechen in ihrem Christsein, dass die sagen, ich bin ermutigt, ich will auch Gott nachfolgen mit ganzem Herzen und ich will einen Unterschied machen für ihn in dieser Welt. Vater, wir danken dir für diese Vorbilder, die du uns gibst in deinem Wort. Wir danken dir für Jonathan, dass er uns ermutigt. Und wir danken dir, dass wir auch von Saul lernen dürfen, von seinen Fehlern. Ich bitte dich, dass wir Männer und Frauen sind, die ein Herz haben nach dir und nicht nur äußere Fassade, christliches Mäntelchen. Und Herr, halt uns demütig in Abhängigkeit von dir, dass wir dir vertrauen und dass wir nicht stolz werden wie Saul und ja, dann tief abfallen. Halt uns nah bei dir, Jesus, darum bitten wir. Amen.